SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
9. Juli 1764, der Geburtstag der Schriftstellerin Anne Radcliffe.
Sie ist wahnsinnig geworden.
Kein Wunder.
Die Gruselei ist ihr zu Kopf gestiegen.
Solche Geschichten kursieren Ende des 18. Jahrhunderts über die englische Schriftstellerin Anne Radcliffe. Ihre Schauerromane haben eine ganze Generation das Gruseln gelehrt. Aber mit nur 33 Jahren, auf der Höhe ihres Erfolgs, hört sie plötzlich auf zu schreiben und zieht sich ohne erkennbaren Grund aus der Öffentlichkeit zurück.
Man fängt an, Gerüchte über die Radcliffe zu verstreuen und sagt, die ist wahnsinnig geworden. Also das brodelte sozusagen.
Sagt Professor Jürgen Klein aus Hamburg. Er ist Experte für den englischen Schauerroman des 18. Jahrhunderts, die Gothic Novel. Jenes Genre, in dem Anne Radcliffe als Meisterin gilt. Ihr Wahnsinn scheint den Menschen eine naheliegende Erklärung. Schließlich sind doch auch die hypersensiblen weiblichen Figuren ihrer Romane angesichts des Dauergrusels nah am Wahnsinn und stolpern von einer Ohnmacht in die nächste.
Mit zögerlichen Schritten näherte sich Emily der Tür. Einen Moment hielt sie inne, ehe sie es wagte, die Tür zu öffnen. Sie ging zu dem verschleierten Bildnis, das in einer dunklen Ecke des Raumes hing. Wieder zögerte sie. Dann, mit zitternder Hand, lüftete sie den Schleier. Besinnungslos fiel sie zu Boden.
Ja, das ist natürlich so eine Projektion. Man projiziert das, was bei den Figuren oder im Roman ist, auf die Autorin selbst. Wer sowas schreibt, der kann ja nicht normal sein. Aber ich denke, sie war eine sehr normale Person. Sie war eben künstlerisch so begabt, diese extremen Dinge schreiben zu können.
Als wäre ihr Leben mit den wirkmächtigen Schicksalskräften eines gotischen Romans verwoben, erblickt Anne Radcliffe am 9. Juli 1764 das Licht der Welt, im selben Jahr wie die Gothic Novel.
1764 veröffentlicht der Engländer Horace Walpole den Schauerroman »Das Schloss von Otranto«. Das Buch ist äußerst erfolgreich und gilt als erste Gothic Novel. Ein Genre, das die englische Literatur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beherrscht.
Während die kleine Anne als Tochter eines Geschäftsmanns in ihrem Geburtsort London das Laufen lernt, wagt auch der Schauerroman seine ersten zaghaften Schritte. Denn wie man sich richtig gruselt, müssen die Schriftsteller erst noch herausfinden. Einige Zutaten stehen immerhin schon fest.
Also die typischen Kennzeichen eines gotischen Romans sind ein Verbrechen, das geheimnisvoll ist, verfallene Schlösser, Mondschein ist wichtig, Friedhöfe kommen drin vor, unterirdische Gänge.
Kurz düstere, mittelalterlich-gotische Szenerien, die dem Genre seinen Namen geben. Mittendrin böse Tyrannen und unschuldige Opfer, meist weiblichen Geschlechts.
Die verfolgte Unschuld ist sehr, sehr wichtig, weil durch die Reinheit die Bosheit besser dargestellt werden kann. Der Kontrast ist dann schärfer.
Für eine Bürgerstochter ziemt sich das Lesen von solcher Literatur eigentlich nicht. Das gilt auch für Anne, die eine gehobene Erziehung genießt. Da die Geschäfte ihres Vaters nicht besonders gut laufen, geben ihre Eltern sie in die Obhut von reichen Verwandten, die sich bemühen, aus der verschlossenen Anne eine vorzeigbare junge Dame zu machen.
Sie war kein Gesellschaftsmensch, das muss man sagen. Sie mochte keine Konversation. Sie hat sich lieber mit geistigen Dingen beschäftigt und ihrer Fantasie dann sozusagen mit Papier und Feder freien Lauf gelassen. Sie war eigentlich die geborene Schriftstellerin.
Eine Begabung, von der Anne nichts ahnt, bis zu ihrer Heirat mit William Radcliffe im Alter von 23 Jahren.
Dieser Herr Radcliffe war ein Jurist mit einem abgeschlossenen Examen in Oxford, der sich aber dann als Verleger betätigt hat und hat eine Zeitschrift herausgegeben, die ganz erfolgreich war.
Während ihr Mann arbeitet, sitzt Anne zu Hause und langweilt sich. Kinder, um die sie sich kümmern könnte, bleiben aus und für die Hausarbeit gibt es Personal.
In einem solchen Hause durften die Damen und die jungen Mädchen auch gar nicht arbeiten. Man lernte Französisch, man befasste sich mit Musik und man zeichnete vielleicht oder aquarellierte. Das war der Tageslauf. Man durfte ja keine Handarbeit tun. Das ist so ähnlich wie beim Adel.
Und so ist es die pure Langeweile, die Anne Radcliffe 1789 dazu bringt, ihr erstes Buch zu schreiben. Die Schlösser von Ethelyn und Dunbayne. Ausgerechnet eine Gothic Novel, die sich für Damen ihres Standes eigentlich nicht schickt.
An der Nordostküste von Schottland, im lieblichsten Teil des Hochlands, stand das Schloss von Ethelyn. Es war das Heim der noch immer hübschen Witwe und der Kinder des edlen Earls of Ethelyn, erschlagen von der Hand des rachsüchtigen Stammesfürsten Malcolm of Dunbayne.
Anne liest die Geschichte ihrem Mann vor. Dem gefällt sie und schon bald findet sich ein Verleger, der sie veröffentlicht. Anonym, versteht sich. Dass Radcliffes Erstling noch ein wenig holpert und klappert, stört dabei niemanden.
Ihre Figuren waren, wie man im Englischen sagt, Stock Figures. Die waren eigentlich keine entwickelten Charaktere. Aber sie hat sich von Buch zu Buch entwickelt. Manche Leute bleiben ja immer gleich. Und die Begabung zeigt sich eben darin, dass die Leute immer, immer besser werden. Und das war bei ihr so.
Gelegenheit zur Entwicklung hat Radcliffe reichlich. Denn das englische Publikum schreit Ende des 18. Jahrhunderts förmlich nach neuen Gothic Novels. Vor der bedrohlichen Realität flüchtet man gern in die Welt der Fantasie.
Die englische Gesellschaft hat ihre Struktur noch, aber man merkt, dass eine neue Zeit aufzieht.
Die Industrialisierung hält Einzug in England. Als wäre das nicht schon genug Umwälzung für eine Gesellschaft, hat das stolze britische Imperium in letzter Zeit auch noch einige Schrammen abbekommen. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg hat England seine Kolonien in Übersee gekostet. Der amtierende König, George III., ist dem Wahnsinn verfallen. Und zu allem Übel tobt auf dem nahen Kontinent auch noch die Französische Revolution.
Es ist natürlich eine Art von Eskapismus, die da mit dieser Literatur entsteht. Insofern, als man sich zurück ins Mittelalter träumt, weil man damit den konkreten Auseinandersetzungen der Gegenwart entgehen kann. Das ist ganz klar.
Radcliffes Art, Schauerromane zu schreiben, trifft den Nerv der Zeit. In ihren Geschichten geht es nicht so sehr um die Furcht vor einem konkreten Übel, dem Horror. Sie sind durchzogen vom Terror, einer permanenten, diffusen Stimmung der Angst vor etwas Unbestimmbarem.
Angst und Furcht unterscheiden sich in einem enormen Maße voneinander. Angst weitet die Seele und lässt die Erkenntnisfähigkeit erwachen. Furcht dagegen vernichtet sie.
Radcliffe lässt den Leser nach allen Regeln der Kunst vor dem Unbestimmbaren und Übernatürlichen erschauern. Aber sie lässt ihn mit dem Schauer nicht im Regen stehen.
The Explained Supernatural ist eine Angelegenheit, die Radcliffe erfunden hat. Bei Radcliffe ist es so, dass sie in ihren Büchern das Unheimliche sozusagen konstruiert und den Leser mitnimmt in ihre Schauergeschichte und hinterher die unheimlichen Dinge oder die vorgeblich übernatürlichen Dinge durch rationale Erklärung auflöst.
Langsam gewinnt die Gothic Novel auch gesellschaftlich an Ansehen. Und das verdankt sie zu einem guten Teil Anne Radcliffe. Ihre Geschichten sind, bei aller Spannung, moralisch stets einwandfrei und ästhetisch ansprechend. Unerreicht ist vor allem ihre sehr spezielle Art der Landschaftsbeschreibung.
Radcliffe hat eine ganz wichtige Position in der Geschichte der Gothic Novel, weil sie in einem ganz hohen Niveau diese Romane psychologisiert. Psychologie des Raumes und Psychologie der Innenwelt. Also es gibt eine Korrespondenz zwischen den Reaktionen der Menschen und der Landschaft.
Gegen Abend wand sich die Straße durch ein tiefes Tal, eingekesselt von Bergen, deren zerklüftete Höhen unbezwingbar erschienen. Das Ausmaß und die Dunkelheit der riesigen Wälder ließen unheimliche Bilder in Emilys Geist erwachen.
Und da spielen die Frauen eine ganz große Rolle, weil sie diese hohe Sensibilität haben, reagieren diese weiblichen Heldinnen auf die Landschaft.
Emilys Herz sank. Ihre Vorstellung, immer wach für alles um sie herum, ließ sie mehr Schrecken erahnen, als sie vor ihrem Verstand rechtfertigen konnte.
Großartig. Das hat eigentlich niemand so gut gekonnt wie die Radcliffe.
In den 1790er Jahren wird Radcliffe zur ersten Bestseller-Autorin der Literaturgeschichte.
The Mysteries of Udolpho und The Italian waren unglaublich erfolgreiche Bücher. Sie hat für das eine 500 Pfund Sterling bekommen und für das letzte 800.
Bis dato unerreichte Honorare. Eine enorme Leistung in einem Literaturbetrieb, der klar von männlichen Autoren dominiert wird. Von dem Geld leistet sich das Ehepaar Radcliffe eine Auslandsreise nach Holland und Deutschland.
Nachdem wir Neuss hinter uns gelassen hatten, führte uns eine gewundene, sandige Straße den Rhein aufwärts Richtung Köln.
Radcliffes Reiseaufzeichnungen lesen sich wie einer ihrer Schauerromane.
Die finsteren Häuser, erbärmlichen Gossen und kläglich aussehenden Menschen in Köln erinnerten uns sofort an die Schrecken von Neuss. Eine enge Straße folgte der anderen. Die Häuser ekelerregend mit ihren dreckigen Fenstern und Türen in dem massiven Mauerwerk.
Die Reise nach Deutschland im Jahr 1794 wird Radcliffes einzige Auslandsreise bleiben. Die meisten Länder, die sie in ihren Romanen so beeindruckend schildert, hat sie selbst nie gesehen. Auch nicht Italien, das sie in ihrem letzten und besten Roman »The Italian« detailreich beschreibt.
Wer in Italien war, der kann also die von Radcliffe evozierten Landschaften sofort wiedererkennen. Also sie ist in der Lage, wahrscheinlich durch sehr viel Lektüre und ihre Fantasie, sie muss eine unheimliche Fantasie gehabt haben, diese südlichen Stimmungen mit Luft und Himmel, Geräusche, Düfte zu beschreiben. Das ist perfekt.
Die düstere Geschichte um intrigante italienische Mönche und die Liebe der unschuldigen Elena Rosalba zum jungen Adligen Vincenzo di Vivaldi ist 1797 das letzte Werk, das zu Radcliffes Lebzeiten erscheint. Danach hört sie plötzlich auf zu schreiben, zieht sich völlig aus der Öffentlichkeit zurück und befeuert so die Gerüchte über ihren Wahnsinn.
Sie hat darunter gelitten, aber sie hat sich nicht mehr öffentlich geäußert. Sie hat es nicht kommentiert.
Vielleicht ist der Zeitpunkt ihres Rückzugs weise gewählt, denn schon bald ändert sich der Geschmack des Publikums. Radcliffes mittelalterliche Schauergeschichten wirken auf die Zeitgenossen im beginnenden 19. Jahrhundert altbacken, ebenso wie die Autorin und ihr Mann.
Manchmal sah man die beiden von fern, wenn sie mit ihren geliebten Hunden einen Ausflug aufs Land unternahmen. Sie hatten etwas von einem alten Ehepaar aus längst vergangenen Zeiten.
Einer dieser Ausflüge wird Anne Radcliffe zum Verhängnis. Sie erkältet sich. Schon seit längerem leidet sie unter Asthma, sodass die Erreger leichtes Spiel haben. Am 7. Februar 1823 stirbt sie im Alter von 58 Jahren an einer Lungenentzündung. Diesmal sind es die Biografen, die Radcliffe das Gruseln lehrt, denn ihr Privatleben umgibt ein ebenso großes Geheimnis wie die Figuren in ihren Romanen.
Solange ich mich mit ihr befasst habe, habe ich nie was Persönliches gefunden. Sie muss da eine Furcht gehabt haben, von sich etwas an die Öffentlichkeit zu geben. Also das Privatleben war abgeschottet, da weiß man nichts.
Allem Anschein nach entsprach Radcliffes häusliches Leben den Konventionen ihrer Zeit. Abenteuer erlebte sie allein auf dem Papier und auch ihr Beitrag zur Emanzipation der Frau fand vor allem zwischen Buchdeckeln statt. Literaturwissenschaftler Jürgen Klein.
Im Radcliffes Werk sind die Frauen als intelligente Wesen dargestellt. Und im 18. Jahrhundert wurden Frauen nicht als intelligente Wesen dargestellt, sondern man hat den Männern den Verstand zugeschrieben und den Frauen die emotive Seite.
Dass auch Radcliffe eine Frau des Verstandes war, beweist eine literaturtheoretische Schrift von ihr, die posthum erscheint. Es ist eindeutig, ihre Bücher sind keine intuitiven Schriften einer hypersensiblen Wahnsinnigen, sondern kluge ästhetische Kompositionen. Wahrscheinlich prägen sie deshalb Generationen von Schriftstellern. Bis heute.
Eines muss man ja mal sagen, was die Gothic Novel betrifft. Das Genre ist nicht tot. Das Genre hat sich vom 19. ins 21. Jahrhundert gezogen. Und die Radcliffe ist ein Highlight und hat Bausteine gelegt zur Festigung, Etablierung, Ausweitung der Gattung.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an die am 9. Juli 1764 geborene Schriftstellerin Anne Radcliffe. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller Erich Mühsam.